ja eigentlich auch als Geschichte zu.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Bereit?
Ja.
Okay, dann gehen wir jetzt rein.
Wir haben noch kein Selfie gemacht, das machen wir nachher. Ja, das muss sein.
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Ich bin hier so durch die Hallen gelaufen und wenn ihr das im Hintergrund hört, dann ist hier tüchtig was los. Die Auslöser laufen schon heiß. Wir sind hier auf der Imagine World. Hier gibt's Workshop, Live-Shooting, Seminare, allerhand auszuprobieren und es gibt uns, den What's the Story Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Oh wow. Vielen Dank. Wir freuen uns total, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns auch über die Zuhörenden, die hier stehen bleiben und vielleicht mal nicken und winken, vielleicht aber auch da bleiben, um sich die Geschichten anzuhören, die wir hier haben. Warum sind wir hier? Wir haben uns das Motto mal angeguckt, Create, Explore, Have Fun. Und das passt irgendwie ziemlich genau zu dem, was wir hier machen. Das ist ein cooles Motto der Imagine World, aber es könnte auch eigentlich ein Motto von uns sein. Und vielleicht einmal ein kleines Hallo an euch da draußen, die ihr neu seid, die uns noch nicht kennt. Und natürlich ein dickes Hallo an die alten Hörer, Hasen und Häsinnen, die immer dabei sind. Auch schön, dass ihr hier seid. Und ich kann jetzt einmal sagen, schön, dass du hier bist. Hallo Alina.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Warum sitzt du denn hier? Wollen wir einen kleinen Fragenhagel machen, der mal vorstellt, wer du bist?
Sehr gerne.
Okay, dann gehen wir da nämlich mit rein. Vielleicht kann ich das noch sagen. Heute ist Freitag, der 10. Oktober. Und das ist der Beginn einer Achterreihe an Podcasts. Wir sind also jetzt jeden Tag hier, immer so um 11 und 15 Uhr, manchmal auch um 16 Uhr. Aber es gibt 8 What's the Story Podcast Folgen von der Imagine World und ich freue mich wahnsinnig auf alle Gäste, die da sind und bin ganz happy, dass du den Anfang machst. Shoutout an Patrick, der uns connected hat. Und jetzt gehen wir rein mit dem Fragenhagel.
Sehr gerne.
Alina, warum sollten Menschen heiraten?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich heiraten sollten. Meine Oma sagt immer so schön, das muss man ja heute nicht mehr. Ich glaube aber, wenn man das Commitment fühlt, dann gibt es vielleicht gar keinen Grund, nicht zu heiraten. So würde ich es, glaube ich, gerne stehen lassen.
Strand oder Berge?
Oh, beides.
Und wenn du dich entscheiden müsstest?
Ja, dann ist es der Strand.
Warum?
Ich bin am Meer aufgewachsen. Das ist für mich Heimatgefühl.
Fotografierst du lieber im Studio oder draußen?
Draußen.
Auch da, warum?
Aufgrund der Diversität des Handlungsraumes sozusagen. Ich liebe es, mit verschiedenen Lichtsituationen zu arbeiten. Ich liebe es, dass wir hier eine Art von Reportage machen können. Im Studio ist es mir, auch wenn ich das auch liebe, aber es ist mir oft zu clean, zu starr, zu einseitig.
Jetzt kommt's. Dein lustigster Job-Fail.
Ich habe mehrere, aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, auf jeden Fall, wie ich bei einer Hochzeit mit dem Hochzeitspaar rückwärts gelaufen bin. Ich mache schöne Fotos von denen, wundervoll. Das war Sonnenuntergang, ein Berg. Zum Thema Berge, warum ich jetzt das Meer mehr liebe, ist wahrscheinlich auch das Trauma, von dem ich jetzt schnell erzähle. Denn ich laufe rückwärts und rutsche aus auf einem Kuhfladen und war von oben bis unten mit Kuhscheiße voll. Ja, das war schön.
Himmel?
Ja.
Der Rest des Tages war wie?
Ja, ich der Lacher der Hochzeit, aber es war in Ordnung, konnte ich mit umgehen. Wir hatten auch, ich glaube, nicht nur ich hatte eine Story für mein Leben, sondern auch die Gäste konnten wirklich noch Jahre hinweg erzählen, wie die Fotografin also nicht nur dreckig war, sondern auch, ich habe richtig gestunken. Und die Klamotten musste man wegschmeißen. Also ich weiß nicht, ob das jemandem schon mal passiert ist, aber Kuhmist kriegt man nicht mehr raus.
Ich habe gehört, die furzen auch ziemlich anstrengend. Aber das ist ein anderes Thema. Dein Energielevel, eher morgens oder eher abends?
Morgens.
Warum?
In der Regel schlafe ich ganz gut und stehe auf und bin ready. Ja, und abends bin ich dann, dass mein Energielevel wird dann weniger, ja.
Das ist jetzt die Möglichkeit, all den Leuten da draußen den Tipp zu geben, wie du es schaffst, morgens einfach direkt fresh zu sein.
Ich glaube, es ist wirklich typabhängig. Ich glaube, Menschen sind verschiedene Energietypen und das ist auch gut so. Ich bin morgens einfach fit. Ich liebe es, morgens in den Tag zu starten, mein Morgenritual zu haben, eine Morgenroutine. Und ich liebe es aber auch einfach abends früh im Bett zu sein und mich einzumuckeln. Ich muss abends nicht mehr groß irgendwas machen. Ich freue mich auch, wenn ich in Jogginghose noch ein bisschen auf dem Sofa Bilder bearbeiten kann. Das ist, glaube ich, so etwas, was ich auch gerne mache. Aber ich muss nicht mehr abends noch große Jobs haben.
Wir haben gerade im Backstage-Bereich, so sagt man ja so schön, direkt das erste nette Gespräch geführt. Wir haben sowieso irgendwie eine ganz geile Connection gehabt, weil wir uns im Hotel direkt am Fahrstuhl getroffen haben und sofort so, ah, schön, dass du da bist, lass uns gemeinsam zur Messe fahren. Und jetzt gab es gerade das erste Backstage-Gespräch mit einem netten Fotografen aus Bratislava. Ich muss dahin. Und du hast gesagt, du fotografierst Menschen. Dein Nummer-1-Tipp für fotoscheue Menschen?
Bleib fotoscheu. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, das zu ändern. Ich glaube, es hat immer einen Grund, warum Menschen nicht so gerne vor der Kamera stehen. Ich glaube, wir dürfen als Fotografinnen akzeptieren, dass es introvertierte und extrovertierte Menschen gibt und dass man das genauso fotografieren kann und es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, das zu ändern. Denn ich glaube, insbesondere wenn es introvertierte Menschen gibt, die vor meiner Kamera stehen, wäre es ganz schlimm, wenn ich sie versuche, in eine extrovertierte Haltung zu drängen und sie später auf die Bilder schauen und denken, wer ist das? Also ich bin's nicht.
Wie gehst du denn trotzdem mit jemandem um, der gar nicht fotografiert werden kann?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, für mich ist es wahnsinnig wichtig, mit der Person erstmal ins Gespräch zu kommen und überhaupt nicht erst also direkt anzufangen zu fotografieren, sondern im Idealfall schon vielleicht bei einer E-Mail oder im Erstkontakt zu spüren, das ist eher eine introvertierte Person und mit der ich hier zu tun habe. Das heißt, im Idealfall sprechen wir erstmal. Ich stelle mich vor, ich rede erstmal, zu verstehen, dass ich als Fotografin wahrscheinlich diejenige bin, die das definitiv öfter macht, sicherlich auch vor der Kamera mal zu stehen, aber auch dahinter und die Erfahrung mitbringe, diese Person dazu zu bringen, ihr zu vertrauen, dass ich diese Person in der Form, wie sie ist, auch darstellen kann. Also das heißt, überhaupt nicht zu fotografieren, erstmal zu sprechen und eine Art von Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Und im Idealfall würde ich sogar sagen, vielleicht geht man spazieren und man macht dabei Fotos und man sagt auf gar keinen Fall, stell dich mal so hin oder stell dich mal so hin oder jetzt nochmal die Schulter hoch oder tiefer, sondern eher zu sagen, wer bist du denn? Erzähl mir mal von mir. Und währenddessen Fotos zu machen. Ich glaube, dass das für Menschen, die nicht so gerne vor der Kamera stehen, immer ein guter Weg ist, dass die sich wohlfühlen können.
Ja, voll. Ich glaube, das Wichtigste sind auch immer diese... Ich muss die ganze Zeit hier die Tasten drücken. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ja. Vielleicht, jetzt bin ich da drin. Ja, jetzt bin ich da zu sehen. Diesen Podcast gibt's übrigens auch bei YouTube zu sehen. Wir nehmen den auf mit 3 Kameras hier. Ich bin total hyped und es ist ein mega schönes eingerichtetes Studio. Da gehen wir mal den Tutorial. Der Kabelsalat könnte auch bei mir im Büro sein. Sieht genau so aus. Und rate mal, wer 12-mal drüber stolpert pro Tag.
Ja, du. Ja. Auf jeden Fall du.
Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Ich wollte sagen, ich muss die Knöpfe hier drücken und deshalb tut es mir leid, wenn ich manchmal kurz eine Pause habe, weil ich nachdenken muss, welcher Knopf jetzt. Ich bin froh, dass die Zahlen nur von 1 bis 4 gehen. Danach wird es schwierig mit den Zahlen.
Wir können den Hörerinnen vielleicht kurz verraten, dass hier gerade schon auch ein Teeglas umgefallen ist, weil ich dagegen geduncht bin und die Wasserflasche direkt nochmal hinterher. Also an Sachen Tollpatschigkeit hier können wir uns die Hand reichen.
Es ist ja nicht so, als hätten wir da nicht auch schon vorhin drüber gesprochen. Oder? Also. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte oder was ich sagen wollte ist, das, was du gerade gesagt hast, ist ja im Prinzip genau das, was so diese Zwischenmomente sind, die man fotografieren sollte. Ne? Also dieses jemandem zu sagen, stell dich bitte hin, mach mal dieses typische Händewaschen, damit du weißt, ne, deine Hände müssen nicht runterhängen. Aber eigentlich sind es die Zwischenmomente, genau in den Momenten, wo die Leute, die etwas fotoscheuer sind, nicht dran denken, fotografiert zu werden, oder?
Exakt, ja. Also wirklich den Personen den Raum zu geben, sie selbst sein zu dürfen. Und also wie gesagt, ich finde, Spazierengehen ist immer eine gute Variante. Wenn man im Studio ist, um das auch kurz aufzugreifen, ist mir auch da erstmal wichtig, komm, lass uns erstmal ein Wasser trinken oder einen Kaffee oder was möchtest du trinken? Auch da der Person die Entscheidung irgendwie zu überlassen und dann eben zu sagen, erzähl mir mal, wer bist du? Wer möchtest du sein, wenn du später auf dieses Bild guckst? Was möchtest du fühlen? Und schon kommt die Person ins Erzählen. Und während die Person erzählt, mache ich ehrlich gesagt schon die ersten Bilder und meistens hat man es dann schon. Erzähle ich natürlich in der Sekunde vielleicht noch nicht, weil ich will noch ein bisschen länger shooten. Aber introvertierte Personen stehen auch oft in der Öffentlichkeit und brauchen eben auch Fotos. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Person wird wahrscheinlich nicht dafür gebucht, dass sie extrovertierte Themen auf der Bühne präsentiert, sondern eben ihre ganz eigene Zielgruppe hat. Und mir ist immer wichtig, Menschen niemals verändern zu wollen. Klar, mir ist es super wichtig, dass diese Person super gut aussieht auf den Fotos. Also das heißt, ich korrigiere vielleicht schon, wenn ich das Gefühl habe, da ist vielleicht noch eine Faust irgendwie in der Hosentasche oder eine Schweißperle auf der Stirn, dass wir da in Ruhe kommen. Oder, aber ich arbeite dann weniger mit, mach mal deine Faust auf, du bist ja noch ganz angespannt, dass ich da direkt in den Vorwurf gehe, um Gottes Willen, sondern wirklich in ein, komm mal hier nochmal an, erzähl mir nochmal von deinem Tag, worauf freust du dich, hast du Urlaub geplant dieses Jahr? Also das heißt wirklich in die psychologische Trickkiste zu greifen und in ein Spüren zu kommen und am Ende zu sagen, also wenn diese Person nachher aus dem Shooting geht und sagt, hey, das hat mir Spaß gemacht, dann ist es für mich das schönste Lob.
Ich bin kurz einmal stehen geblieben bei der Frage, Knopf drücken, bei der Frage, wer bist du und wer willst du sein? Viel größer geht eine Frage nicht, oder? Also wenn ich mir vorstelle, ich stehe vor deiner Linse und du sagst, hey, bleib mal ganz locker und so, wer willst du eigentlich sein, wer bist du? Dann bin ich erstmal wahrscheinlich überwältigt, weil ich diese Frage mir, glaube ich, sehr selten stelle, oder?
Ja, ich glaube, sie ist aber wichtig. Es kommt natürlich auf den Kontext an, in dem wir quasi in dieser Fotosituation sind. Nehmen wir das Beispiel, da ist jemand auch in der Solo-Selbstständigkeit und möchte sich gerade selbstständig machen. Ich fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es ist ja auch egal, in was. So, und das heißt, ich stelle schon die Frage, wer bist du in deinem Business? Also was ist dein großes Ziel? Wer sind deine Traumkunden? Wenn ich merke, und das ist ganz, ganz wichtig für uns als Fotografinnen, wenn ich merke, ich habe die Person verunsichert und das passiert, ich stelle eine Frage und die ist vielleicht ein bisschen zu groß gewesen, dass ich den Mut habe, zurückzurudern oder eine neue Frage zu stellen und da eine Empathie zu entwickeln. Hier habe ich was falsch gemacht, aber dann nicht in ein Schuldgefühl zu kommen, weil wir sind ja auch nur Menschen. Ich habe neulich den Spruch gehört, den fand ich wundervoll, das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst. Das wirklich aufzugreifen und zu sagen, oh, hier habe ich eine doofe Frage gestellt und dann nicht in einen Schweißausbruch zu kommen oder ins Stottern oder noch eine schlimmere Frage zu stellen, sondern wirklich kurz zu atmen und zu sagen, so, das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst, ich versuche es nochmal anders. Also hast du total recht, das kann auch eine große Frage sein.
Jetzt ist dieser Fragenhagel, liebe Grüße an die 1Live-Kollegen, ich übernehme dieses Wort einfach. Jetzt ist dieser Fragenhagel eigentlich ja schnelle Fragen, schnelle Antworten, zack, durch und wir wissen, wer du bist. Jetzt ist es schon eine Art Interview geworden und trotzdem stelle ich die Frage, wärst du vor meiner Kamera? Und ich würde dich fragen, wer bist du, wer möchtest du sein? Was würdest du antworten?
Ja, dann würde ich sagen, hi, ich bin Alina und ich bin eigentlich schon mein Leben lang seit meiner Kindheit Fotografin, habe das aber nie richtig verstanden und gewusst. Und wer möchte ich sein? Ich möchte Menschen mit meinen Bildern berühren. Ich möchte Zeit anhalten. Für mich war es tatsächlich immer ich möchte Zeit einfrieren, Momente einfrieren, für die Ewigkeit konservieren. Ich möchte etwas sichtbar machen, was zwischendurch nicht sichtbar ist. Momente verfliegen, Menschen laufen hier vorbei. Vielleicht sehen sie uns, vielleicht vergessen sie uns gleich, vielleicht kommen sie nochmal zurück. Aber das heißt, ich habe schon seit meiner Kindheit in Bildern gedacht und das ist bis heute so. Also mein Telefon und Speicherplatz kann nicht groß genug sein. Eigentlich ist jeder Tag bei mir fast dokumentiert und so wünsche ich mir das fast auch für andere und bin damit vielleicht manchmal auch ein bisschen übergriffig.
Wenn du von Handy und Speicherplatz sprichst, muss ich trotzdem auch nochmal die Frage stellen, das, was wir hier im Podcast immer und immer und immer und immer wieder erzählen, du nickst schon. Warte, das können wir hier sehen. So, dann du nickst schon. Ist, dass du, dass man Bilder eigentlich auch ausdrucken sollte, anstatt im Handyspeicher zu haben, oder?
Ja.
Wie ist das bei dir, dass du, wenn du so viele Fotos machst, wie viele Bilder kommen denn davon aus deinem Alltag auch in etwaige Fotobücher?
Zu wenig, definitiv. Ich habe viele To-Do-Listen und auf den To-Do-Listen steht immer Fotobuch aus den letzten Jahren. Ich würde eigentlich, mein großer Wunsch wäre, aus jedem Jahr ein Fotobuch meines Jahres zu machen. Aber immerhin komme ich dazu, dass ich circa einmal im Monat Bilder ausdrucke und die kommen an meine Pinnwand oder in eine Fotoschatulle, die wenigstens monatlich irgendwie einen Sticker hat. Hier, das war der Mai 2025 oder so. Ja, aber es ist zu wenig, definitiv.
Ich versuche gerade parallel den Namen zu recherchieren. Ich reiche ihn nach. Ich habe ihn jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber eine Fotografenkollegin aus Köln die schafft es, und da ziehe ich tief mein Käppi vor, das ist wirklich überragend, die schafft es, in den Urlaub zu fahren. Während des Urlaubs, die machen häufig, sie ist jetzt zweifache Mutter und sie und ihr Mann und die beiden Kinder machen häufig so 3 Monate Kanada oder sowas, also längere Touren. Sie ist selbstständige Hochzeitsfotografin auch, vielleicht kennt ihr euch auch. Auf jeden Fall schafft sie es, von den Reisen das Fotobuch fertig zu haben, wenn sie die Rückreise antreten. Das heißt also, wenn sie nach Hause kommen, im Idealfall oder 2 Wochen später, haben sie das Fotobuch von der Reise auf dem Tisch liegen.
Das wäre mein Traum. Bin ich weit von entfernt. Ja. Ganz weit von entfernt.
Ich auch, total. Und ich finde das so beeindruckend, weil genauso, du kommst nach Hause und wenn du es nicht machst, eine Woche oder 2, hast du schon so viele neue To-Dos auf deiner Liste, dass es hinten rüberfällt. Und ich, also ein großes Ziel von mir, allein die Zeit fehlt, ist, dass ich auch eigentlich jedes Jahr von meinen Kindern ein Fotobuch noch machen wollen würde. Und dann fange ich an zu kuratieren und es sind so viele Fotos, dass ich daran scheitere, zu kuratieren und es nicht hinbekomme.
Ist das bei dir eine Entscheidungsthematik oder eine ins Machen kommen Thematik?
Nee, es ist eine ich habe Bilder ausgewählt und dann heißt es von meiner Frau, ich habe auch noch welche auf dem Handy, guck die doch auch noch mal durch. Und dann beginnt wieder alles von vorne.
Ja.
Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon mal ganz schöne Sachen über dich gelernt. Ich habe noch eine Frage aufgeschrieben, die ich ganz schön finde. Die stelle ich dir trotzdem noch.
Gerne.
Wer war dein Spirit Animal auf dem Weg, den du jetzt gegangen bist?
Ich habe sogar ein Spirit Animal. Das ist ein Reh, tatsächlich. Warum das so ist, kann ich nicht genau sagen. Ich fühle mich deutlich mehr hingezogen zu Tieren in Afrika, waren wir ja eben auch schon. Ich habe mal eine ganze Weile in Afrika gelebt und in meinem Future Self liege ich irgendwo im Busch und fotografiere tatsächlich Wildlife oder Game. Aber es ist ein Reh und ich glaube, es war wichtig, dass dieses Reh mir immer wieder erscheint. Tatsächlich in einer schamanischen Reise. Ja, und deswegen, ja, es ist ein Reh.
Ein Reh. Mhm. Aber nicht Bambi.
Es ist nicht Bambi.
Es ist nicht Bambi.
Nee, es ist nicht Bambi.
Ihr müsst stark sein, Leute. Bambi hat es nicht geschafft.
Nee.
Leider.
Nee, deswegen. Mein Spirit Animal ist noch da.
So, jetzt haben wir einen kleinen Fragenhaken, ein kleines Interview schon gemacht. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben heute 1 Stunde Zeit.
Alles klar.
Ne? Aber wir sind auch später angefangen. Insofern, wenn wir ein paar Minuten überziehen, wird es niemanden stören. Es sei denn, jemand kommt nach uns, das weiß ich gar nicht. Kommt jemand nach uns? Es wird kopfgeschüttelt.
Super.
So, wir haben Zeit.
Ja, vorbei.
Wir haben uns ein Thema vorher ausgesucht. Das heißt, die Reise in die Selbstständigkeit, vom Hobby in die Selbstständigkeit. Das war ein Vorschlag von dir. Und deshalb würde ich dir einmal so einen Pitch dalassen, dass du einmal erzählst, warum das ein wichtiges Thema ist oder warum das auch ein Thema ist, über das du sprechen kannst.
Sehr gerne. Es ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich glaube, dass das oft zu kurz kommt. Jetzt sind wir hier auf einer Fotomesse und es geht insbesondere um Fotografie, um Technik. Was mir aber wichtig ist, ist zu empowern, weil das ein Prozess war, der bei mir unglaublich lange gedauert hat, von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, also daran zu glauben, dass ich auch Vollzeit davon leben könnte. Und weil die Fotografie seit der Kindheit zu mir gehört, aber ich immer dachte, nee, also aber leben würde ich davon nicht wollen. Oder das ist ja nur mein Hobby. Ich habe das ja nie gelernt. Das heißt, ich habe mich selbst immer klein gehalten und ich sehe das wahnsinnig viel. Wir sprachen eben auch schon ganz kurz Backstage drüber. Insbesondere bei Frauen sehe ich das, dass eben dieser Mut, das auch als Beruf zu sehen oder als Berufung und dafür auch Geld nehmen zu können, ein Prozess ist, der für viele gar nicht so leicht ist. Und für mich war es das auch nicht. Und ich habe einfach eine große, große, große Freude gehabt, die Fotografie quasi zu machen und Leute damit glücklich zu machen, mich damit glücklich zu machen, aber gar nicht unbedingt das als Berufswunsch zu sehen. Das kam deutlich, deutlich später. Das heißt, ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe nach dem Abi erstmal studiert, dann war ich ganz, ganz lange in der Corporate-Welt und irgendwann, je älter ich wurde, dachte ich, was machst du hier eigentlich? Wie kann es sein, dass du deine größte Leidenschaft nicht zum Beruf machst? Und da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, aber das ist mittlerweile ein großes Thema, womit ich rausgehe und versuche, andere zu inspirieren. Was nicht bedeutet, das ist mir ganz wichtig, vorab schon mal zu sagen, dass man immer Vollzeit selbstständig sein muss. Ich glaube, dass nebenberufliche nebenberufliche Fotografinnen genauso gut sein können und absolut den gleichen Wert haben können als Fotografinnen, die das Vollzeit machen. Also es hat nichts mit der Qualität zu tun. Und das ist etwas, was ich viel zu lange geglaubt habe.
Ja. Liebe Grüße gehen raus an Matthias Dersch, einen unserer Mitgründer dieses schönen kleinen Podcasts. Der hat mal in einer sehr frühen Episode gesagt, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, braucht man ein neues Hobby. Was ist denn dein neues Hobby?
Ja, das ist auch eine super spannende Frage. Ich glaube, ich habe mir kein neues Hobby suchen müssen. Ich würde, diese These finde ich total schön, aber ich würde sie gar nicht so unbedingt unterstreichen. Ich glaube, es ist weiterhin mein Hobby, weil auch die Kamera in meinem Privatleben immer, immer, immer präsent dabei ist. Das heißt, ich würde eher so weit gehen zu sagen, ich darf von etwas leben, wo ich nie das Gefühl habe, ich arbeite. Es ist weiterhin meine Leidenschaft. Ja.
Dann ist es so, dass du vielleicht mit dem Spruch, den ich auch sehr liebe, gut relaten kannst, sagen die jungen Leute. Fotografie ist mein Yoga. Mhm. Also, ich verdiene Geld damit. Trotzdem fühlt es sich nicht an wie ein Job.
Ja.
Ist das bei dir auch so?
Exakt. Ich bin im Flow, ich mag das Wort nicht so gerne, aber ich bin im Glücksrausch. Ich bin die ganze Zeit wirklich, das wäre jetzt übertrieben, dass ich nur Kunden habe, mit denen das nur Spaß macht. Das wäre jetzt absolut gelogen.
Okay, erzähl mehr kurz.
Aber das kennen, glaube ich, eben alle Fotografen. Und das ist auch da völlig egal, ob du Hobbyfotograf bist oder Vollzeit selbstständig oder einfach nur mit deinem Telefon fotografierst. Diese Freude, dieses Excitement, was du spürst, wenn du ein Foto gemacht hast, was dich glücklich macht oder was einen Moment festhält, bei dem du gedacht hast, dass der für immer und ewig vorbei ist, oder du hast das Kind erwischt, wie es gerade irgendwie die Torte plumpst oder was auch immer. Ich glaube, dass das so wichtig ist. Oder aber auch was eher Traurigeres. Ich habe, das kennst du vielleicht auch, oft das letzte Bild von jemandem gemacht, was jemals jemand von jemandem gemacht hat. Und dann in diese tiefe Dankbarkeit zu gehen, das hat jetzt nichts mit Glücksrausch zu tun, sondern einfach in dieser tiefen Dankbarkeit zu sein, was unsere Arbeit für einen Wert hat. Und da völlig egal, was man macht, ob du Hochzeitsfotografin bist oder eben das, was du mir eben erzählt hast, was du jetzt machen darfst, tatsächlich ein Team begleitest in Afrika, die wirklich einen wahnsinnig humanitären, tollen Job machen. Ja.
Kamera ist eingestellt. Linda. Linda ist die Fotografin, die ich vorhin gesucht habe. Linda Meyer, ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Nein, aber die werde ich mir anschauen.
Ja, guck sie nach. All das, auch dein Account von Alina, findet ihr in den Shownotes hier, dieses Podcast. Und auch die beiden Bilder, über die wir gleich sprechen, findet ihr in den Shownotes, die Links dazu. Ich habe noch eine Sache, die ich aufgreifen möchte, denn die wunderbare Nadine, vielleicht kennst du sie, die hat auch in einer Folge bei uns gesagt, fotografiert eure Großeltern oder fotografiert eure Eltern. Das war so berührend und so wichtig, dieser Satz. Das hat sehr viel in uns ausgelöst. Wir haben auch sehr viel Feedback von euch da draußen bekommen. Von euch da draußen. Es ist sehr ungewandt, die Kamera auf sich selbst zu schalten. Wir haben viel Feedback dafür bekommen, für diese Folge und für diesen Tipp von Nadine. Vielen Dank, liebe Grüße gehen raus. Kannst du dich an ein Foto erinnern, was dir in diesem Zuge, das letzte Foto von jemandem gemacht zu haben, gerade in den Sinn kommt?
Ja, zwei Situationen tatsächlich. Das eine war jetzt kürzlich dieses Jahr eine Hochzeit. Und ich hatte die Bilder noch nicht mal fertig bearbeitet. Und da war eines meiner Hochzeitspaare und die Braut hatte eine Großmutter. Und der Wunsch der Großmutter war immer noch, bei dieser Hochzeit dieser Braut dabei zu sein. Die war über 90 und ganz ehrlich, ich habe die Frau angeschaut und dachte so, oh mein Gott, so möchte ich sein. Fit wie ein Turnschuh, hatte auch tatsächlich meine Haare. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war so meine Zukunft, die mir da entgegenblickte. Und ich fand die toll. Und die hatte vier Kinder und eben wahnsinnig viele Enkel. Und die Braut sagte dann noch bei der Rede, Omi, das war dein großer Wunsch, ne, hier und so. Und die war aber, wie gesagt, topfit. Und dann saß sie an dieser langen Tafel. Und alle an dieser langen Tafel, ich glaube, das waren 30 Personen, nur an diesem Tisch, eine lange, lange, lange Tafel. Das waren alles ihre Nachfahren, alles ihre Linie. Und ich war so ergriffen. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch familiär schon ein bisschen was durch. Das heißt, also ich habe meine Eltern schon nicht mehr. Das heißt, das hat mich so zutiefst berührt. Long story short, ich mache die Bilder fertig. Im Hochsommer brauchst du 6 bis 8 Wochen. Und sage, ich muss es dir sagen, ich habe mich vielleicht ein bisschen sehr ausgetobt mit deiner Oma. Da sind sehr viele Bilder bei. Sagt mir die Braut, Alina, ich wollte es dir nicht sagen, meine Oma ist 2 Wochen nach der Hochzeit verstorben.
Oh nein.
Und sie hat, also das tat mir ein bisschen leid, weil sie konnte diese Bilder dann nicht mehr sehen, aber das war ganz gerührt. Und eine sehr dramatische Geschichte war, ich habe eine Hochzeit fotografiert und mir sagte dann die Braut wirklich die Woche nach der Hochzeit, Alina, ich war bei einer Routineuntersuchung, ich bin an Brustkrebs erkrankt, ich werde das nicht überleben, 4 Wochen später war sie tot. Und das sind so Momente, wo dein Wirken der Fotografie für diejenigen, die sich an diese Person noch erinnern wollen, das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Ja.
Ja. Und deshalb ist es so wichtig, Momente festzuhalten. Das sage ich gar nicht aus dem Grund, irgendwie, ich meine, hier sind 1000 Fotografen und Fotografinnen unterwegs, die es eh verstehen, was wir damit sagen. Ja. Es ist unser Job, auch Geld damit zu verdienen. Ja. Aber ich meine es wirklich aus tiefstem Herzen. Fotografiert einfach eure Liebsten, ja, weil das sind Momente. Nehmt einfach die Kamera mit, macht einfach ein paar Fotos. Es müssen ja nicht immer die besten Porträts und das allerbeste Licht. Und es können ja Schnappschüsse sein. Ja. Hauptsache, man hat einfach Erinnerungen an besondere Tage, an besondere Momente, die konserviert sind.
Ja.
Und die dann vielleicht auch, wir haben das Thema gehabt, wieder irgendwo in einem Fotobuch oder in einem Kalender oder was auch immer landen kann.
Ja, und ganz kurz vielleicht als Impuls was Negatives noch. Ich hatte kürzlich eine Hochzeit, da waren alle nicht so fotoaffin, will ich es mal ganz vorsichtig sagen. Das Hochzeitspaar natürlich schon, aber die Gäste nicht so. Und das war für mich ein wahnsinnig energetisch schwieriger Job. Und ich komme da an und während ich mit der Braut, die Braut kommt rein, ne, Magic Moment hier, ne, alle sehen die Braut zum ersten Mal. Ich laufe so rückwärts und die Mutter des Bräutigams sagte, ich hasse Bilder. In der Form, in der Intensität. Ich drehe mich um. Okay, denke ich. Nee, ja, das ist jetzt nicht wichtig, denke ich für mich. Und dann sage ich, ja, wir klären das gleich. Und da an der Stelle das zu akzeptieren, aber gleichzeitig auch zu sagen, nein, mein Job ist hier, alle Familienmitglieder zu dokumentieren. Vielleicht nicht dann in der Präsenz, wie ich sonst mache. Wir sprachen eben darüber, ist man eher unsichtbar bei einem Job oder ist man eher präsent? Ich gehöre zu denjenigen, die jetzt nicht, ich bin da keine Rampensau, aber ich bin auch nicht unsichtbar. Ich bin schon präsent. Ich möchte, dass Menschen mich schon ansprechen können oder wahrnehmen. Bei der Mutter musste ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe sie trotzdem dokumentiert und fotografiert, weil ich einfach weiß, das ist wichtig. Das ist wichtig für den Sohn und seine Frau. Und das ist mir, ich akzeptiere die Aussage. Sie hat natürlich sicherlich ihre Erfahrung gemacht. Sie steht nicht gerne vor der Kamera. Dazu zwinge ich auch niemanden. Aber es ist mein Job, auch von ihr ein schönes Bild hinzukriegen, ohne dass sie das merkt.
Wir werden übrigens die ganze Zeit fotografiert.
Das ist wunderbar.
Ohne dass du das merkst.
Das ist okay.
Und man merkt nicht, dass du keine Rampensau bist. Das machst du ganz toll. Jetzt habe ich fast das Bonbon verschluckt. Aber das muss ich nehmen. Meine Stimme, ja, sie ist ganz gut.
Wir sind froh, dass du wieder hier bist. Das war ja eine knappe Genesungsgeschichte.
Das war eine knappe Nummer, ja. Das war eine knappe Nummer. Sag mal, was vermisst du denn als selbstständige, hauptberufliche Fotografin an dem Nebenjob Fotografin zu sein?
Ja, ich glaube, ganz oft die Leichtigkeit. Da muss ich mich immer wieder selbst reinmanövrieren. Auch das Bewusstsein, dass als Vollzeit-Selbstständige fotografiere ich kaum noch. Mein ganzes Berufsleben rund um die Fotografie bedeutet einfach, also einen wahnsinnigen administrativen Aufwand. Das brauche ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, aber für alle, die überlegen, sich Vollzeit-Selbstständig zu machen, das ist etwas, dass man nicht unbedingt noch mehr fotografiert, sondern man hat noch mehr Steuern, man muss vielleicht noch mehr Marketing machen. Das ist etwas, was mich nicht so erfüllt. Jetzt kann man bestimmte Sachen sicherlich auch outsourcen. Aber wenn ich mir meinen Wunsch irgendwie oder mein Traumbild einer Fotografin zusammenspinnen könnte, dann wäre es, ich würde 100% fotografieren, so gut wie gar nicht bearbeiten, kein Marketing machen müssen, keine Steuern machen müssen, keine E-Mails beantworten müssen. Das wäre mein Wunsch. Ich bin im Glücksrausch oder im Yoga-Flow, was du eben gesagt hast, wenn ich fotografieren kann. Ja.
eigentlich sollte das ja ein Plädoyer für die Selbstständigkeit werden. Und eigentlich sollte es ein Plädoyer dafür werden, wie man davon profitiert, als selbstständige Fotografin durchzustarten. Ja. Was ist daran so schwierig, beziehungsweise anders gefragt, wie viele Jobs, du hast Marketing gerade aufgezählt, Steuer, du hast Korrespondenz aufgezählt, da kommen ja sicherlich noch andere Sachen dazu. Wie viele Jobs, glaubst du, machst du durch die Selbstständigkeit parallel zum Thema Fotografie?
Ja, super Frage, weiß ich gar nicht. Etliche. Also bestimmt 10, 11 Jobs haben wir irgendwie alle gleichzeitig als Solo-Selbstständige. Sei denn, man hat irgendwann ein Team, aber auch das muss man dann ja führen. Und genau, was eben da aus der Richtung komme ich ja ursprünglich. Ich war lange, lange Teamlead in einem Tech-Unternehmen und habe das geliebt. Ich habe Kollegen geliebt. Ich habe es geliebt, strategisch zu arbeiten. Aber irgendwann wurde mein Herz eben immer, immer lauter, nur fotografieren zu wollen. Aber man ist eben alleine. Und diese ganzen Aufgaben, die du gerade ansprichst, die wuppen wir alleine. Und hier ist es, glaube ich, wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die das auch tun, die einen unterstützen. Vielleicht kann man jemanden mal um Feedback bitten. Hey, wie machst du das? Welches Tool nutzt du? Es gibt mittlerweile ja unendlich viele Tools, die einem bestimmte Jobs auch einfach erleichtern. Und da eben auch den Mut zu haben, zu sagen, es gibt einfach Sachen, die muss ich vielleicht nicht mehr selber machen.
Unser Co-Host und lieber, lieber Freund Tim hat in Bochum einen Verein gegründet, der heißt Vereint Bochum. Da geht es tatsächlich um die Bekämpfung von Einsamkeit, beziehungsweise vielmehr darauf aufmerksam zu machen, dass viele, viele, viele Menschen einsam sind heutzutage. Hast du manchmal das Gefühl, auch durch die Selbstständigkeit einsam zu sein?
Ja, liebe ich die Frage. Ja, ganz klares Ja. Wir sind alleine, also und der Fotografiejob, außer wenn wir beim Kunden sind, sind wir ja auch viel alleine. Wir bearbeiten in der Regel viel alleine Bilder, E-Mails beantworte ich alleine beim Kapüffchen. Da ist wichtig zu schauen, wie kann ich das für mich lösen oder wie sehr stresst es mich auch. Ich glaube, es gibt auch viele Fotografen, die das lieben, für sich zu sein, ich nicht. Und da eben das Gefühl zu haben, vielleicht ein Coworking oder in einem Coworking zu sein oder zu sagen, ich lade mir heute Vormittag meine drei Lieblingsfotografinnen und Kolleginnen ein zu mir nach Hause. Hier ist jetzt hier schön Kaffeezeit und ich mache Frühstück für alle und wir arbeiten jetzt hier irgendwie zusammen den halben Tag durch. Also das ist schon was ich regelmäßig mache. Liebe ich sehr. Ja, aber es ist, wir sind einsam. Ich bin einsam. Ja.
Oder du machst einfach einen Stopover auf dem Weg von Österreich nach Hamburg in Nürnberg. Ja. Wir treffen uns, palavern ein bisschen und sitzen jetzt hier im What's the Story Podcast, wo es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und jetzt, wo ich das so sage, wir haben ja zwei Bilder mitgebracht von dir. Wollen wir die mal da an die Wand werfen?
Sehr gerne.
Und ich würde es beschreiben, das Bild, für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja. Und dann erzählst du mir was dazu, was die Geschichte hinter diesem Bild ist. Ich muss dazu erst eben einmal.
Genau, vielleicht kann ich den Hörerinnen, während du das suchst, einmal sagen, dass es mir gar nicht so leicht fiel, mich auf zwei Bilder zu konzentrieren. Und dann habe ich gespürt, dass das was Schönes ist, wenn man, also früher glaube ich, hätte ich mich für kein Bild entscheiden können. Und jetzt war so ein Gefühl von, ach schau mal, das hat sich verändert, da ist jetzt ein gewisser Stolz, dass ich mich gar nicht so richtig entscheiden konnte. Das heißt, ich habe dir ja, wenn ich das verraten darf, vier Bilder geschickt und habe gesagt, such du aus. Das heißt, ich habe die Verantwortung direkt abgegeben.
Ja. Ja. Aber ich sag mal so, von 1 Milliarde Fotos, die du wahrscheinlich gemacht hast, auf 4 runter zu kuratieren, das ist auch schon aller Ehren wert. Ja, vielen lieben Dank, dass du das mitgebracht hast. Ich werf's mal da an die Wand. Ich glaube, dann sieht man uns nicht mehr. Was nicht so schlimm ist, also von meiner Seite.
Absolut. Ich
finde, du hast ja schon heute unglaublich viele nette Komplimente bekommen.
Das stimmt.
Mein Gott, das stimmt. Völlig zu Recht übrigens.
Danke.
So.
Jetzt werde ich ganz rot, das sieht man jetzt aber nicht. Oh, doch.
Ich habe einen falschen Knopf gedrückt aus Versehen.
Das ist okay.
Ja. Also wenn es bei YouTube gerade ein bisschen wild war, ich bin Bildregie, tut mir leid. So, wir sehen auf dem Foto eine Hochzeitspaar-Situation. Korrigiere mich bitte, wenn ich direkt daneben liege.
Die haben geheiratet.
Ja, die haben geheiratet. Und wir sehen, es war wahrscheinlich im Frühling oder im Sommer, eher im Sommer schon, es ist alles grün. Wir sehen eine grüne Wiese. Es ist sicherlich eine Wiese, die von Nutztieren frequentiert ist, weil wir zwischendurch auch auf dem Boden einige Lehm Felder sehen. Wir sehen im Hintergrund sehr unscharf ein Wald, der beginnt. Es ist ein großes Feld. Rechts sehen wir noch einen einzelnen Baum, der so in den Himmel ragt. Links beginnen auch so 3-4 Bäume. Und das Zentrum, also wirklich komplett in der Mitte des Bildes, ist dieses Brautpaar. Und es ist ein Foto, was ich von Brautpaaren so in der Art noch nicht gesehen habe. Du wirst sicherlich erklären, was sie da machen und warum sie das machen. Es ist ein Foto, in dem die Braut, ich wollte gerade Bräut, ich habe überlegt,
die
was...
Bräutigam-Maus.
Ja, was das Femininum vom Bräutigam ist, habe ich
die
überlegt.
Braut.
Mein Gott.
Ja.
Ich bin heute um 3 Uhr aufgestanden, es tut mir leid. Manchmal sind die Gedankengänge gerade schwierig. Also wir sehen die Braut im vorderen Bereich des Bildes. Sie guckt nach hinten zu ihrem Bräutigam. Die Braut in einem sehr schicken weißen, was ist das? Das ist kein Kleid in dem Sinne.
Das ist ein Zweiteiler.
Ein Zweiteiler, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und der Bräutigam klassisch in dunkelblau-schwarz. Und sie schauen sich an, aber ich würde sagen, entweder ist es dieses brasilianische Capoeira, dieser Tanzsportkampf, oder ist es irgendein Salsa-Tanz-Move, den ich nicht kenne, aber irgendwie hat sie ihre rechte Hand hinter seinem Nacken, er hat seine linke Hand an ihrer Hand, seine rechte Hand ist hinter ihrem Nacken. Ah, guck mal, jetzt wo ich es beschreibe, könnte es das Unendlich-Zeichen bedeuten?
So habe ich das noch nie interpretiert, aber das könnte man so
interpretieren. Das könnte man so interpretieren.
Ja. Guck mal. Ja, spannend.
So, und ich finde, das ist ein sehr schönes Foto, weil erstens wird es eine Geschichte dahinter geben, warum sie das machen. Und zweitens mag ich die Farben und den Look des Bildes sehr, sehr gerne. Und ich mag auch seinen Look, also seinen Gesichtsausdruck, wie er sie anguckt. Das ist nämlich ein bisschen skeptisch, ein bisschen konzentriert und ein bisschen so schelmisch, würde ich sagen.
Genau so,
ja. Jetzt erzähl mal bitte.
Ja, du hast es wunderbar beschrieben, vielen Dank. Also, das Bild habe ich ausgesucht, weil es ein Foto ist, was am Ende das Lieblingsbild des Brautpaares war. Und auch meins. Und das passiert gar nicht so oft, dass wir das gleiche Bild haben. Und ich mag es deshalb so sehr, weil es in keinster Weise geplant war und in keinster Weise perfekt ist. Die Haare fliegen, das Kleid sitzt nicht richtig. Er ist ein bisschen konzentriert. Und die Situation ist, dass beide hatten eigentlich gar keine Lust auf diese Porträt-Session.
Ich wünschte, ich hätte seine Haare.
Die sind toll, ne?
Sorry.
Ich weiß, er hat wirklich wunderschöne Haare. Die sind beide wirklich wunderschön. Beide hatten aber gar nicht so Lust irgendwie auf die Bilder, auf Porträts. Das war denen alles nicht wichtig. Der Fokus lag quasi auf der Reportage des Tages. Wer ist da? Wie ist die Stimmung? Und. Und das haben wir auch gemacht. Und wir hatten nur ein paar Minuten. Und es war kein Brautpaar, mit dem ich jetzt klassische Bilder hätte machen können. Was ich damit meine ist, wir gehen nochmal spazieren, wir stellen uns nochmal so hin, sondern es waren tatsächlich die ersten Minuten des Shootings und die beiden mussten erst einmal Druck ablassen. Die haben dann schon ein paar Stunden mit ihren Gästen hinter sich, die waren jetzt verheiratet, das war ein unglaublich emotionaler Tag und die beiden haben schlichtweg einfach Blödsinn gemacht. Und haben sich ein bisschen lustig in den Arm gelegen, haben getanzt, haben einfach wirklich Quatsch gemacht. Und ich wollte unbedingt diese Leichtigkeit einfangen. Und deswegen war es egal, wie sitzt das Kleid, es verrutscht, da guckt ein Zipfel raus, seine Haarsträhne fliegt in alle Richtungen, hätte ich alles wegmachen können, habe ich aber nicht. Weil es hier darum geht und es ist wirklich, ich war danach nochmal bei den beiden zu Hause, es ist das Bild, was bei denen zu Hause groß hängt, kein anderes. Es ist also das Magic-Foto für die beiden und tatsächlich auch für mich, weil es für mich nochmal repräsentiert, du kannst dir vorher noch so einen krassen Plan machen, was du mit Menschen irgendwie anstellen willst, was du für Fotos machen willst, kannst ein Moodboard machen, was auch immer, selbst deine Kunden könnten dir das zuschicken. Am Ende geht es darum, zu dokumentieren, wer sind die beiden, wer ist dein Kunde, wer ist deine Kundin, völlig egal in welchem Kontext, ob Hochzeiten oder Porträts, völlig wurscht. Es geht darum, die Personen wirklich kennenzulernen und zu spüren, wer ist das hier vor meiner Kamera. Andere Fotografen hätten das vielleicht gar nicht fotografiert, ja lass die mal blödeln, oder hätten das nicht abgegeben, weil es technisch nicht perfekt ist. Ist etwas, was mir total egal ist. Ich bin noch nie eine technische Fotografin gewesen. Ich war immer eine emotionale Fotografin. Haben wir vorhin auch Backstage, kommen wir da gleich nochmal drauf, drüber gesprochen, dass ich damit wahnsinnig oft angeeckt bin. Und ich erst lernen musste, dass das etwas ist, was bei mir bleiben darf. Ich möchte das nicht ablegen. Ich muss das nicht ablegen. Und Menschen buchen mich trotzdem. Oder genau deshalb. Ja.
Man sagt mir nach, ich bin ganz gut in Bilder beschreiben und Dinge zu interpretieren, wie, vielleicht wie bei dem Unendlichzeichen.
Ja, voll schön.
Man merkt aber auch, ich bin kein geübter Hochzeitsfotograf. Mir sind diese ganzen Sachen nicht aufgefallen. Das Kleid sitzt nicht, die Frisur sitzt nicht. Wo? Sorry. Ist euch das aufgefallen, dass das kein perfektes Foto ist für ein Hochzeitspaar? Jemand? Nein? Also, ich würde sagen, sehe ich ganz genauso wie das Hochzeitspaar. Liebe Grüße an der Stelle, unbekannterweise. Das ist einfach ein cooles Foto. Und wie viel retuschierst du so grundsätzlich?
Fast gar nicht, um ehrlich zu sein. Auch da kommt mein Pragmatismus vielleicht durch und auch, dass Bildbearbeitung wirklich überhaupt nicht mein Sweet Spot ist. Das heißt, ich halte das extrem simpel und ich sag's euch, wie es ist. KI ist mein bester Freund. Also, oder meine beste Freundin. Ne, machen wir sie weiblich.
Da sprechen wir übrigens am Sonntag drüber.
Wundervoll.
Am Sonntag. Es ist immer total albern, dass ich die Knöpfe drücken muss, wenn ich in die Kamera sprechen will. Also sprechen wir am Sonntag drüber mit Ines Thompson. Die kommt dahin, wo du jetzt sitzt.
Wundervoll. Ich wärme schon mal den Stuhl vor.
Hier. Ja, wärme den vor. Du kannst ja noch was umschütten vielleicht einfach, dann bleibt das. Hallo Sabrina. Und wir sprechen über KI-Fotografie und den Mindset zum Thema KI-Fotografie. Ja. Das wird super spannend, weil wir das bei uns im Podcast, im What's the Story, der Fotografie-Podcast, für diejenigen, die es noch nicht kennen, die denken, wer sitzt hier eigentlich? Wir sind's, der What's the Story, der Fotografie-Podcast. Da haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil sie nutzt KI, aber in einem ganz reduzierten Bereich und auch nie bei Menschen. Also sie sagt, der Mensch steht immer im Mittelpunkt. Und das finde ich total zauberhaft. Spannend. Und freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, wie auf alle anderen Gäste, die auch noch kommen. Wir haben jetzt das eine Foto besprochen. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, was du vorhin erzählt hast, ein ganz kleines bisschen gehofft, dass du das Foto von der Mutter mitgebracht hast, die gesagt hast, ich hasse Fotos. Das hätte ich mir ehrlich gesagt...
Das habe ich nicht. Ja.
Hast du das auf dem Handy? Nee. Na komm, wir lassen es.
Ja. Ich darf von dir tatsächlich nicht zeigen. Also das akzeptiere ich natürlich.
Ja, natürlich.
Aber also was so auf Hochzeit passiert, das ist wirklich wild. Also, oder es kann wild sein. Haben wir noch Zeit für eine kleine Story dazu?
Ja, selbstverständlich.
Weil eines meiner Lieblingsgeschichten zum Thema auch in den Konflikt zu gehen, und es hat immer auch eine Geschichte, ist folgendes. Ich war auf einer Hochzeit, da war ich 14 Stunden gebucht, ich musste da hinfahren, das waren 3 Stunden Fahrt, und machen wir uns nichts vor, das muss man bezahlen. Also wenn du hier eine Alina hättest, also gesessen hättest, gutes Deutsch, ich komme nochmal rein, wenn du hier mich hättest sitzen haben wollen vor 10 Jahren, hätte ich dir noch ganz andere Geschichten erzählt, und eben das ist ja auch meine Geschichte, ich hatte mich immer klein gehalten, Geld für meine Kunst zu nehmen, war ein Riesending für mich, davon auf einmal, ne, vom Hobby zur Selbstständigkeit, dafür auf einmal bezahlt werden zu wollen, das war so schwer für mich. Und wenn dann solche Themen aufkommen nochmal bei einem Job, das ist für mich, da kriege ich Schweiß. Ich kann noch ein bisschen lauter sprechen, gar kein Problem. Sehr gut. Auf jeden Fall kann ich...
Wir sind live.
Wir sind live, genau. Kann ich... Also immer wenn es Preisthemen gibt, dann ist das für mich oft immer nochmal so ein kleiner Piekser, der mich innerlich doch nochmal daran erinnert, dass das Glaubenssätze sind, die noch nicht aufgelöst sind. Also vielleicht für alle, die gerade das als Hobby machen, ihr dürft dafür trotzdem ganz adäquat bezahlt werden. Habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich habe weiß nicht, wie viel Geld quasi auf der Straße liegen lassen, muss man einfach so sagen. Ich wurde eigentlich immer gebucht, weil ich günstig war, ganz viele Jahre, und nicht, weil sie mich haben wollten. Also long story short, ich bin aber einer Hochzeit, ist mir wichtig, habe ich gerade schon gesagt, auch die Familienmitglieder zu dokumentieren. Wir wissen immer nicht, wie lange wir jemanden noch haben. Wie lange ist diese Person noch an unserer Seite? So, ich gehe zu den Eltern des Hochzeitspaares und dann sagen die Eltern zu mir, wo wir sie hier gerade haben, übermitteln sie die Bilder eigentlich mit Goldstaub? Und ich sage, Entschuldigung, Und es ist wirklich exakt so passiert. Ich krieg Schweiß.
Mit Goldstaub?
Ja, mit Goldstaub, weil ich so viel Geld koste. Ich habe im Nachhinein so viel Geld, in Anführungsstrichen setze ich das jetzt mal. Wie gesagt, ich war 14 Stunden gebucht, 3 Stunden musste ich dahin fahren, eine Strecke und wieder zurück. Also es ist jetzt so, dass das nicht, das waren jetzt nicht nur eine Stunde, nicht? So, und nach Bearbeitung davon wollen wir bei einer Hochzeit gar nicht sprechen. So, long story short, ich stehe da und fange an, mich zu rechtfertigen, was eine Hochzeitsfotografin bekommen muss, was wir an Abgaben haben. Und ich stehe da und halte einen 5-Minuten Monolog und denke, was machst du hier? In dem Moment ist es viel wichtiger, dass ich weiter fotografiere. Ich verpasse Momente, ich rechtfertige mich hier vor den Eltern. Am Ende habe ich herausgefunden, die wollten mich gerne schenken. Und wir waren noch quasi aus einem anderen Zeitalter, was auch in Ordnung ist, wo man als Hochzeitsfotograf, ist man irgendwo eine Stunde hingekommen, hat 10 Fotos bekommen und that was it. Ne? Und sie waren natürlich schockiert, dass das auch ein bisschen was kostet. So, ich wollte quasi...
Du wolltest die Überleitung machen? Ja. Wir haben hier im Podcast ja auch schon 2-3 Mal über das Thema Preisbildung und sowas gesprochen. Ja. Und ich weiß nicht, wie häufig du diesen Satz auch schon gehört hast, wenn du ein Angebot gemacht hast, das dann gesagt wurde, hör mal, mein Opa Heinz, der hat auch noch eine Kamera, ja. Der kann auch noch die Fotos machen.
Ja,
dann macht der das.
Ja, das ist super. Dann sage ich, das ist ganz großartig, wenn ihr das Vertrauen habt in Onkel Heinz, dann ist das doch großartig. Ich möchte das Geld auch sparen.
Ja.
Dann ist es nicht wichtig.
Ja.
Also das ist dann einfach, die dürfen einfach weiterziehen. Da stecke ich gar keine Energie mehr rein. Ich versuche niemanden von mir zu überzeugen. Das ist natürlich auch eine luxuriöse Situation. Ne? Das ist jetzt also aus meinem heutigen Blickwinkel, wie gesagt, vor 10 Jahren hätte ich noch um jeden Kunden auch gekämpft. Das war ein langer Prozess, dahin zu kommen, heute zu sagen, ich möchte diese Kunden nicht haben. Ich darf mir das erlauben. Ja.
Aber macht das nicht was auch mit dir... Weil es ja auch natürlich ist Geld immer irgendwie das eine, aber es ist ja auch eine Wertschätzungsfrage. Also ich habe das auch in anderen Bereichen, ich bin ja kein Hochzeitsfotograf, aber in anderen Bereichen auch schon erfahren, dass ich angefragt wurde, dass ich wirklich auch einen fairen Preis gemacht habe und dann gesagt bekommen habe, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht, kannst du nicht weit runtergehen. Und dann habe ich genau in diesen Rechtfertigungsmodus habe ich dann gesagt, hör mal, ich habe die Kameras, die muss ich kaufen. Das ist eine Versicherung, ich bin selbstständig, ich mache dies, ich mache das. Und plötzlich denke ich, ich bin auch gekränkt in dem, du hast mich aus einem bestimmten Grund gefragt, weil du vielleicht meine Bilder cool findest. Und dann ist es dir aber nicht die Kohle wert, die im Zweifelsfall marktüblich ist. Also mit mir hat das was gemacht. Und ich habe damals auch ganz klar den Entschluss gefasst, dass ich gesagt habe, beispielsweise mit Leuten aus dem Freundeskreis mache ich das nicht mehr.
Ja.
So.
Ja. Ja, also ich glaube, es ist halt so, wir leben in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Was ich hoffe, dass wir weiterhin dieses Selbstbewusstsein haben dürfen, diese Preise zu verlangen. Also ich merke schon, dass es da im Moment einen Trend gibt, dass auch mit KI, dass man natürlich schauen muss, kann ich noch die Preise nehmen, die ich bisher gewohnt war zu nehmen oder für die mich Leute auch gebucht haben. Aber um auf das, was du gerade angesprochen hast, diesen kleinen Kränkungspunkt, das ist eben, ich kann von meinem Gegenüber nicht erwarten, dass er weiß, wie viel Aufwand das ist, ein Foto zu schießen. Ich kann von meinem Gegenüber nicht erwarten, dass da ein Budget ist, was das wie aufwendig quasi eine Fotoproduktion ist. Da ist irgendwo im Unternehmen ein Budget festgesetzt worden und da ist die Aufgabe vielleicht nicht, dich oder mich als Fotografin zu buchen, sondern irgendwen zu finden, der in dieses Budget passt. Und dann gibt es vielleicht Jobs, auf die hast du so Bock, da bist du dann vielleicht sogar bereit zu sagen, okay, komm, da treffen wir uns irgendwo. Aber manchmal wissen wir auch, wir haben Jobs, die sind so aufwendig, sind wir noch unterbezahlt. Das ist hier schon ein guter Preis, den ich dir hier gerade mache. Ich kann nicht noch weiter runtergehen. Dann wird's komisch. Und dann sitze ich auch zu Hause und denke, was hast du eigentlich gemacht? Es kann nicht sein, dass ich irgendwie für 100 Euro 10 Stunden fotografiere als Extrembeispiel. Ja.
Ja. Ja. Ich muss lachen, weil jetzt das zweite Mal, dass so das Gefühl reinkommt gerade, wir wollen eigentlich positiv reingehen in die Selbstständigkeit.
Ja.
Und sag mal ganz schnell bitte 3 Dinge, die einfach geil sind dafür, dass du selbstständig bist.
alles ist super. Also, vielleicht ganz kurz dazu, aus diesem, ich komme aus einer Sicherheit, ich habe lange in der Corporate-Welt gearbeitet, ich habe jeden Monat ein gutes Gehalt bekommen und dieser Weg dann in die Selbstständigkeit, der war für mich erstmal so, okay, wie soll ich davon leben? Und jetzt mache ich das, also ich habe seit 20 Jahren einen Gewerbeschein und bin aber erst 2 Jahre Vollzeit selbstständig. Davor habe ich das immer nebenberuflich gemacht. Und wie gesagt, für alle, die das nebenberuflich machen, wundervoll, bleibt dabei. Es gibt keine Notwendigkeit, das unbedingt Vollzeit zu machen, aber es macht so viel Spaß. Ich sage immer, und ich glaube, das ist so mein Mantra, ich bin freiwillig Vollzeit selbstständig. Und das ist für mich eines der wichtigsten Aspekte. Ich bin frei, ich bin stolz, ich darf von meiner Leidenschaft leben. Ich darf selber entscheiden, mit wem ich arbeite, was ich fotografiere. Ja, im Moment ist meine Haupteinnahmequelle Hochzeiten. Aber als Hochzeitsfotografen sind wir wahnsinnig variabel. Wir können eigentlich ganz viel. Wir können Porträts, wir können Reportage. Ich kann jederzeit neu entscheiden, mein Portfolio zu erweitern. Ich liebe es, dass ich aus meinem alten Job quasi, da war ich Teamlead, jetzt quasi Mentorings geben darf für andere Fotografen, denn die empowern darf, in der Selbstständigkeit erfolgreich zu sein. Das heißt, mein Kosmos ist wahnsinnig positiv in der Selbstständigkeit. Und natürlich gibt es auch Phasen, wo ich denke, uiuiuiui, jetzt kommt der Winter. Wie verdiene ich denn da eigentlich nochmal Geld? Und da im Vertrauen zu bleiben, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, sich selbst treu zu bleiben und dieses immer in meiner eigenen Treue zu bleiben, nicht mehr für jemanden zu arbeiten, der mir sagt, das und das muss aber bis morgen fertig sein, die Zahlen stimmen aber nicht und so weiter und so fort. Das ist eine Freiheit und eine Dankbarkeit, für die ich wirklich jeden Tag gehe ich dafür los.
Wir wollen ja noch ein zweites Foto besprechen. Gern. Das machen wir gleich. Ja. Verrate mir, während ich das Foto raussuche.
Ach, guck mal. Hallo.
Verrate du mir doch bitte, jetzt habe ich gewunken und die Frage vergessen. Kann das sein? Winter, verrate mir doch bitte, wie du im Winter Geld verdienst.
Ja.
So.
Im Winter liegt mein Fokus tatsächlich auf Coachings und Workshops. Liebe ich, habe ich im Sommer keine Zeit für und im Winter, eben in der Hochzeitsbubble, haben im Winter die meisten Fotografinnen Zeit. Das heißt, der Fokus liegt hier tatsächlich darin, andere das große Glück zu haben, anderen Know-how weiterzugeben. Ich gebe verschiedene Workshop-Formate. Ich mache meistens so Zielsetzungs-Workshops. Das liebe ich sehr. Eines meiner größten Game-Changer war, wirklich mir Ziele zu setzen. Ich habe mich vorher umgewunden wie ein Aal. Bloß keine Ziele, bloß kein Druck auf mir selbst hatte ich vorher in der Corporate-Welt immer. Ich musste immer mit Zielen arbeiten, die irgendwie erfüllt werden mussten. Und das wollte ich für mich in der Selbstständigkeit nicht. Aber ich habe gemerkt, das ist schon schön, wenn man ein Ziel, also sich einsetzt und das dann auch noch erreicht und einen Stolz hat. Aber was ich auch mache, ist, ich mache wahnsinnig viele Business-Jobs im Winter und tatsächlich ganz viele Solo-Selbstständigen-Porträts, also alle anderen Solo-Selbstständigen, die auch in die Sichtbarkeit kommen wollen und dafür Fotomaterial brauchen, das mache ich im Winter. Und alles, was so Familien sind. Oft habe ich das große Glück, dass Hochzeitspaare werden irgendwann schwanger. Das ist super. dann fotografiere ich den Babybauch und das Baby, das ist immer nochmal, also es ist super. Und die bleiben meistens bei einem kleben und das ist also natürlich ein Traum. Dann sieht man die wieder und das sind immer Jobs, wo ich nicht so viel Druck verspüre. Das finde ich schön. Das liebe ich.
Jetzt habe ich das Bild nochmal geswitcht, weil ich sehe gerade, wir haben ganz viele Leute hier. Ich wollte euch nochmal herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr alle stehen geblieben seid. Wir sind der What's the Story Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Bei uns geht es nicht um Blende und Verschlusszeit und ISO und Gear, sondern wir sprechen über Geschichten hinter den Fotos, Geschichten, die emotional sind, Geschichten, die spannend sind und Geschichten aus der Selbstständigkeit. Und Alina ist heute unser Gast und wir haben ein Foto schon besprochen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Uns gibt's überall da, wo ihr Podcasts hört und auch bei YouTube diese Folge auf jeden Fall. Und wir machen 8 Folgen, das ist die erste von 8 Folgen im Laufe der Messe. Nimmst du diese Werbung gerade auf, die ich hier mache?
Ja.
Okay, so, und jetzt sprechen wir über das zweite Foto. Das ich wieder beschreiben werde. Für euch da draußen, ihr könnt es sehen, die Leute, die hier auf der Messe sind. Vielleicht macht ihr mal die Augen zu, wenn ich es beschreibe und guckt, ob ihr das seht im Kopf, was ich beschreibe. Und für euch da draußen, die ihr es hört, ihr könnt das Foto später in den Shownotes finden oder bei Alina auf dem Instagram-Profil, vielleicht auch bei uns, das muss ich noch klären mit dir. Wir sehen ein Hochzeitspaar, wie sollte es auch anders sein, in einer, ich würde sagen, italienischen, da oben, italienischen Stadt. Ich hätte gesagt italienischen oder französischen, aber oben rechts sieht man einen italienischen Laden. Und es ist irgendwie so eine typische, könnte eine Kleinstadt in Italien sein. Es ist eine typische Seitengasse oder eine kleine Hauptstraße. Es ist ein bisschen was los. Es ist nicht Hochsommer. Die Leute haben etwas längere Klamotten an. Und es ist busy links und rechts. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Wir haben also links eine Ladenzeile, wir haben rechts eine Ladenzeile. Dadurch ein sehr schönes Framing und Leading Lines in Richtung des Brautpaars, das wieder sehr zentral im mittleren Bereich des Fotos steht. Und in diesem Fall steht die Braut rechts, hat ein sehr schönes Kleid an, ein sehr schlichtes, aber sehr, sehr schönes Kleid an. So, tut mir leid für euch da draußen. Ich hoffe, das war in Ordnung für eure Ohren. Wir sehen die Braut und den Bräutigam rechts von ihr. Sie halten nicht Händchen, sie stehen so ein bisschen nebeneinander. So ein bisschen so, als hätten sie nicht geheiratet, um ehrlich zu sein. Und zwei Merkmale finde ich total spannend an diesem Foto. Denn beide tragen eine Sonnenbrille und die Mimik von beiden ist eben sehr so, also es könnte so eine Mafia-Szene sein irgendwie, weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, vielleicht ist er der Bräutigam, sie ist die Tochter vom Paten und er ist der vielleicht nicht ganz so geschätzte Bräutigam, der Sohn von einer befeindeten Familie aus dem Nachbardorf. Und so ein Foto stelle ich mir in diesem Film vor, wie sie heiraten würden. Against all odds sozusagen. Der Papa weiß das noch nicht, dass sie geheiratet haben. Aber das es muss ein Foto davon geben. Ja. Und das ist das Foto. Übrigens, Papa, ich muss dir was sagen.
Wir haben geheiratet.
So.
Ja, schön beschrieben. Die Geschichte hinter dem Bild ist, es ist Florenz.
Ich bin enttäuscht, wenn es jetzt nicht genau diese Geschichte ist.
Es ist fast die Geschichte. Ich will dich nicht enttäuschen. Es ist wirklich, du bist ganz nah dran. Es ist ein Paar, was in Amerika lebt und sich überlegt hat, wir wollen unbedingt in Europa heiraten. Was bedeutet das für mich als Fotografin? Da geht es nicht darum, Bilder von den beiden zu machen, wie auf dem vorigen Bild auf einer grünen Wiese. Da kommen wir nicht mit weit, es geht darum, dass die Quirligkeit von Florenz mit auf den Fotos zu haben. Es geht darum, die beiden kommen nach Hause und das muss man einfach so sagen, es ist auch ein Status. Das ist einfach so, wir können uns das leisten, in Florenz zu heiraten. Wir kommen mal eben aus Amerika, gar kein Problem. Wir holen die Fotografin aus Deutschland. Und so. Das heißt, das muss alles in einem Bild sichtbar werden. Und den beiden war unglaublich wichtig, dass wir schlichtweg, und wir hatten wahnsinnig viel Zeit, nicht wie vorhin bei dem Bild, wo ich nur ein paar Minuten mit dem Paar hatte. Hier haben wir wirklich uns 1,5 Stunden Zeit genommen, um durch Florenz zu laufen und wir haben verschiedene Fotos gemacht und alles. Und das hat mir besonders gut gefallen. Es ist eigentlich das einzige Bild, was wir richtig gepostet haben. Alles andere ist eine Reportage, wie wir durch die Stadt laufen. Und das fand ich natürlich großartig, weil es muss nichts inszeniert werden. Ich halte einfach drauf, Menschen drumherum, was man auf anderen Hochzeitsbildern nicht haben will. Man will immer nur das Paar haben, ist hier völlig egal. Hauptsache, es ist bunt, laut und wild. Und bei diesem Bild war es so, dass ich, die beiden hatten so einen Wunsch, dass das Bilder sind, die zeitlos sind, anders sind, vibrant sind und cool sind. Sie wollten bitte nichts, was kitschig ist. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, ich versuche mir vorher immer so ein kleines Storytelling für meine Kunden zu überlegen und ich habe mir vorgestellt, das, was du gerade beschrieben hattest, es sind Celebrities, weil machen wir uns nichts vor, wenn die so durch eine Stadt laufen, gucken alle. Ne, die sehen ja auch rattenscharf aus. Ne? Also so, es gucken alle und das kannst du eben auch nicht mit jedem Paar machen. Den beiden war das, also ich würde nicht mal sagen, es war denen egal, sie fanden es richtig super. Alle gucken, Was toll ist, ist wirklich in der Situation, vielen Leuten ist es dann doch auch egal, laufen einfach weiter. Das heißt, ich konnte diesen Shot machen, jetzt reden wir doch kurz über Technik, mit einer langsamen Verschlusszeit. Das heißt, ich habe diese Unschärfe von den Menschen drumherum mit drin, aber man sieht wirklich, man sieht Touristen, man sieht, ich liebe diesen Mann daneben mit diesem Hut und der Sonnenbrille, der daneben steht und denkt, ach, hier die jungen Leute meinen jetzt hier, sie müssten irgendwie heiraten. Das, also steht da, Arme verschränkt. Ich finde super, dass der, es war natürlich keine Absicht, es wäre Quatsch, wenn ich das jetzt sage, es war Zufall, dass der jetzt scharf ist, weil er bewegte sich natürlich nicht. Dann das Fahrrad noch. Also das war, es ist eines meiner, für mich, Bilder, auf die ich vielleicht am stolzesten bin, weil in so einer Szenerie, ich arbeite wahnsinnig gerne in Ruhe, so extrovertiert, wie ich jetzt wirke, bin ich nicht. Das heißt, es ist für mich schon eine Stresssituation. Ja, so viele Leute dann irgendwie, okay, wir sind jetzt hier in Italien, das muss jetzt wirklich sitzen, die kommen aus Amerika, ach du Scheiße. Hey, Entschuldigung, Wortwahl, musst du das rauspiepen? Nee.
Nein.
Okay. Das ist für mich, schon wenn ich davon erzähle, bekomme ich jetzt Schweißausbrüche, weil das ist etwas, wo ich mir einen wahnsinnigen Druck mache. Das heißt, da gehst du halt nicht nochmal hin mit dem Brautpaar, was wir vorhin hatten. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe es noch nicht, dann hole ich die halt irgendwie 20 Uhr nochmal raus zum Sunset. Ja, dann machst du halt das normal, völlig egal. Das ist ein once in a lifetime und das muss irgendwie sitzen. Die müssen nach Hause kommen und müssen sagen, hier, wir haben in Florenz geheiratet.
Ja, fantastisches Bild. Ich feiere es sehr. Ich finde deine Geschichte genauso gut wie meine. Meine hätte man besser verfilmen können, glaube ich. Aber darum geht's gar nicht. Ich glaube auch, dass dieses Foto bei den beiden ziemlich sicher zu Hause hängt. Und sämtliche Instagram-Kanäle bei denen geflutet haben. Und es da keine Oma gibt, die sagt, ja, die Bilder. Alina, wir haben zwei Fotos besprochen. Wir haben sehr viel über dich erfahren. Es macht mir total Spaß, mit dir zu sprechen, mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir haben noch so 5 Minuten, würde ich sagen. Ich habe hier noch stehen, 3 Tipps für den Weg in die Selbstständigkeit. Wenn man jetzt nun das Gefühl hat, ja, ich traue mich das, ich will das machen, selbstständig zu werden als Fotografin, Fotograf. Ich glaube, ich habe einen gewissen Kundenstamm, der das sein könnte. Und ich habe, keine Ahnung, auch die finanziellen Möglichkeiten, diesen Schritt zu wagen. Da müssen wir uns nicht vormachen, dass das auch nicht ganz irrelevant ist.
Ja.
Was wären 3 Tipps für dich, die du unseren Hörerinnen und Hörern draußen geben könntest und unseren Zuschauern hier, wenn ihr selbstständig werden wollt als Fotografin, Fotografen, vielleicht neudeutsch auch Content Creator, was wären das für 3 Tipps?
Ja. Ich glaube, es ist immer eine gute Idee, das erst nebenberuflich zu machen. Zum einen, weil ich diesen Weg selbst gegangen bin und glaube, dass man dadurch sich eine Selbstständigkeit wirklich solide aufbauen kann. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast und deinen anderen Job vielleicht nicht ganz hast, dann würde ich immer sagen, bau dir das nebenbei auf und komm da in deine höchste Energie. Aber jetzt zu den Tipps konkret. Ich würde immer sagen, mein wichtigster Tipp ist, bleib du selbst. Mein größtes Learning ist, dass mich meine Kunden, und das sehe ich auch im Kollegium und das glaube ich auch bei dir, die buchen mich nicht für die Fotos. Und das ist ganz bitter teilweise, weil ich immer denke, naja, ist eigentlich egal, was ich für einen Job mache. Sie buchen uns, weil wir sind. Und das ist oft schwierig, weil sich immer quasi unsere Persönlichkeit mit unseren Fotos vermischt. Das heißt, man ist auch wahnsinnig angreifbar. Da braucht man schon zwischendurch echt ein dickes Fell. Weil wir sind eine Person. Wir sind unser Business. Aber mir ist wichtig, wer bist du als Mensch und dass du dem treu bleibst. Was brauchst du? Also wie kannst du in eine glückliche Selbstständigkeit starten? Weil es gibt einfach Menschen, die sind extrovertierter, introvertierter. Wenn du introvertierter bist, die spreche ich jetzt nochmal expliziter an, ist es einfach wahnsinnig wichtig, einmal zu schauen, was brauche ich, um erfolgreich, was ist Erfolg für mich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Für mich war das zum Beispiel auch, ich möchte gerne nicht so einsam sein, ich möchte gerne Kolleginnen um mich herum haben. Das heißt, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut. Ich liebe es jetzt hier zu sitzen, mit dir zu quatschen, vielleicht noch Patrick zu sehen, der mich ja hier empfohlen hat. Und das Zweite ist Know Your Data. Was ich damit meine ist, einmal Hausaufgaben machen. Was muss ich denn für ein Einkommen generieren, um davon in Leichtigkeit leben zu können? Und das ist mit Anfang 20 sicherlich ein ganz anderes Einkommen als jetzt. Ich bin über 40, werde jetzt 42 und das, ich habe natürlich ein Leben, was irgendwie finanziert werden, naja, muss, ich möchte es finanzieren. Ich möchte mir auch erlauben können, mal in den Urlaub zu fahren. Ich möchte mir erlauben können, mir ein neues Objektiv zu kaufen, ohne dass ich darüber nachdenke. Es dürfen mal, so ein Computer darf auch mal kaputt gehen, ohne dass ich zu Hause denke, ach du Jemini.
Also, oh nein, beschreiß nicht. Ich habe dir erzählt, wie alt meine Möhre ist hier.
Deswegen gucke ich da hin. Also Know Your Data, wie viel Einkommen musst du generieren? Wo kommt dieses Einkommen her? Über welche Jobs? Was generierst du für einen Umsatz pro Job? Was sind deine Abgaben an Steuern und so weiter und so fort? Was musst du an Altersvorsorge auch noch machen oder was möchtest du machen? Wie hoch ist deine Miete? Und. Das heißt, da muss man sich einmal hinsetzen. Das war übrigens mein schwerster Part. Ich bin nicht gut mit Zahlen. Das ist etwas, was in mir ist. Ich habe da eine Blockade. Aber seit ich da einfach weiß, das muss reinkommen und das kommt auch irgendwie rein, dann ist man dann kann man wieder atmen. Die Selbstständigkeit soll Spaß machen und ich glaube, das kommt auch mit einer finanziellen Geschichte. Dann macht es Spaß. Genau. Und das Dritte ist tatsächlich, verändere dich permanent. Bleib Erzähl nicht mal. Stehen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Fotografinnen, nehmen wir nochmal KI als Beispiel, oder jetzt in der Weltwirtschaftssituation, das ist eines der Hauptthemen in meinen Coachings auch, da ist ganz viel Angst, was kommt da jetzt? Und für mich ist wichtig, wenn ich immer noch so fotografieren würde wie vor 20 Jahren, da würdest du aber kein Interesse, glaube ich, gerade an mir haben. Also dieses Veränderung zu empfangen, das ist was Gutes. Technische Erneuerungen können was Gutes sein. Und da wirklich Veränderung zu empfangen mit offenen Armen und sie nicht als Bedrohung zu sehen. Das ist das, was ich merke. Und es ist alles unglaublich schnelllebig. Ich muss mich verändern. Es ist nichts, was mir leicht fällt. Das wäre wirklich Quatsch, wenn ich das jetzt so hier darstellen würde. Aber ich versuche es zu empfangen und wirklich jede Veränderung anzunehmen. Weltwirtschaftssituation, wie kann ich mich verändern? Wer hat denn gerade noch Geld, so zu heiraten? So, also da auch nochmal hinzugucken. Oder wer braucht gerade Fotos? Welche Fotos wird es nicht mehr geben? Ich bin davon überzeugt, dass zum Beispiel Familienfotografie wird es für immer und ewig geben, weil keiner will AI-Bilder seiner Kinder haben. Sondern das ist etwas, das wird für immer und ewig da sein. Und es wird aber eine Zielgruppe geben, die sich das weiterhin nicht erlauben möchte, weil Handybilder reichen. Das ist okay. Aber wie erreiche ich die, die richtig Lust haben auf tolle Fotos von der eigenen Familie?
Sehr schöne Tipps. Vielen lieben Dank.
Von Herzen.
Wir sind am Ende angelangt. Das war What's the Story, der Fotografie-Podcast. Alina, super schön, dass du da warst.
Danke.
Patrick, vielen lieben Dank. Ich werde es dir auch nochmal persönlich sagen, dass du Alina empfohlen hast. Ich freue mich wahnsinnig, dich kennengelernt zu haben. Und wenn ihr eine tolle Fotografin braucht, Alina, Link in den Shownotes, sagen wir immer, kommt, geht bei ihr vorbei, lasst Liebe da und sagt, dass ihr von uns kommt. Ihr da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Das war What's the Story, der Fotografie-Podcast live von der Imagine World, Ausgabe 1. It's in the book. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da wart. Bis 15 Uhr.